Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Am 20. September sind Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Ich spreche aktuell mit Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern, die Berlin in den kommenden Jahren gestalten möchten. Seit 2023 wird Berlin von einem CDU-Bürgermeister regiert. Was hat der CDU-geführte Senat in den vergangenen 3 Jahren erreicht? Was hat die CDU in den kommenden Jahren mit der Stadt vor? Und wie möchte sie ihre potenziellen Koalitionspartner davon überzeugen? Darüber möchte ich heute mit dem Mann sprechen, der den Wahlkampf der Berliner CDU als Generalsekretär zu verantworten hat. Lukas Krieger ist bei mir. Herr Krieger, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Krieger, im Juli kam ja der fliegende Wechsel des CDU-Spitzenkandidaten von Kai Wegner zu Stefan Evers. Eine der ersten Amtshandlungen oder einer der ersten Personalentscheidungen von Stefan Evers war es, Sie zum Generalsekretär der Berliner CDU zu machen. Damit tragen Sie automatisch auch die Verantwortung für die Organisation des Wahlkampfes. Wie herausfordernd war es, in so kurzer Zeit mit einem neuen Kandidaten einen Wahlkampf zu konzipieren?
Das ist schon eine große Herausforderung. Also es ist nichts, was man sich wünscht, lehrbuchartig. Wir haben als CDU Berlin zusammen mit Kai Wegner diese Entscheidung getroffen. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung richtig ist. Stefan Evers ist ein Kandidat, der sehr gut zu Berlin und auch dem Angebot der CDU passt. Und es war viel Arbeit, aber Stefan Evers bietet genug sozusagen Punkte, wo man eine gute Kampagne drumstricken kann.
Gab es da Dinge, auf denen Sie aufbauen konnten? Ich meine, eine Kampagne muss ja auch zum Kandidaten passen. Es klappt jetzt sicherlich nicht, wenn man einfach die schon geplanten Kai-Wegner-Sprüche auf Stefan Evers draufpackt, oder?
Genau so ist es. Die Kampagne ist eine komplett neue, weil der Kandidat ein ganz anderer ist, auch persönlich andere Dinge mitbringt. Natürlich steht Stefan Evers genauso wie Kai Wegner für die vergangenen Jahre im Senat, für die Erfolge der Union und natürlich für CDU-Politik in Berlin. Das hat sich nicht verändert, aber da die Kandidaten anders sind, sind wir auch in der Art der Ansprache ein bisschen anders gewesen oder haben uns anders positioniert.
Die zentrale Polarisierung, die sich ja jetzt in dem Wahlkampf immer mehr abzeichnet, ist ja die zwischen CDU auf der einen Seite und Linken auf der anderen Seite. Es ist ja gerade auch immer eigentlich so ein wechselndes Spiel in den aktuellen Umfragen, wer gerade vorne liegt. Das wird sich sicherlich auch bis zur Wahl fortsetzen, sodass die Bürgerinnen und Bürger in Berlin dann auch wirklich eine sehr klare Richtungsentscheidung vor sich haben. Sind die Linken für die CDU gerade so ein bisschen vielleicht sogar der optimale Gegner oder vielleicht auch ein optimales Feindbild, weil sie damit ihre bürgerliche Wählerschaft am besten mobilisieren können?
Naja, optimaler Gegner kommt immer darauf an, wie man es sieht. Die Linkspartei ist eine Partei, wo wir schon sehr, sehr große Sorge haben, wenn sie einen Senat anführen und auch wenn sie in einem Senat beteiligt werden. Wir halten die Linkspartei gerade in Berlin wirklich für sehr, sehr gefährlich. Es ist eine Partei, in der Antisemitismus nicht in den Griff zu kriegen ist. Am vergangenen Wochenende gab es ja diese Veranstaltung der Linken Neukölln mit dem Rapper Dahaflex, der zur Intifada aufgerufen hat, Death to the IDF und all diese Dinge. Und Elif Erat, die Spitzenkandidatin der Linken, fordert Konsequenzen, das verhallt im Raum. Es gibt im Gegenteil sehr, sehr viele Leute in der Berliner Linken, die sich mit dem Neuköllner Bezirksverband solidarisiert haben und von Konsequenzen ist nicht mehr viel zu hören. Und neben dieser sozusagen sehr unappetitlichen Ausformung gibt es eben viele andere sehr extreme Positionen. Die Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften ist eine davon. Es gibt viele andere mehr, die uns wirklich tief besorgen und die uns zu der Annahme bringen, dass wenn die Linkspartei hier Verantwortung übernimmt, Berlin ins Chaos gestürzt wird. Ich mache mir darüber hinaus auch Gedanken, ob die Linke überhaupt regierungsfähig ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Mehrere zukünftige Abgeordnete der Fraktion Die Linke in Berlin sagen ja, sie machen nicht das freie Mandat, sondern sie wollen die Frage, wie sie abstimmen, irgendwelchen Bürgerräten bestehend aus von Ihnen ausgewählten Bürgern und der Parteibasis übergeben. Und ich kann sagen, wenn ich das machen würde als CDU-Bundestagsabgeordneter, wäre das schwierig für jede Koalition. Und wie das dann erst wird, wenn linke Abgeordnete das machen, da kann ich nur sagen, das kann aus meiner Sicht nichts werden und das können wir in Berlin nicht gebrauchen.
Ja, Wahlkampfmotto lautet Berlin wird. Jetzt gehen Sie ja schon 3 Jahre mit einem CDU-geführten Senat, einem CDU, stellt die CDU den regierenden Bürgermeister. Wie ist Berlin denn in den letzten 3 Jahren geworden? Oder ganz konkret, was ist vor allen Dingen im Vergleich zum vorherigen rot-rot-grünen Senat spürbar besser geworden in Berlin?
Also wir regieren schon 3 Jahre, haben Sie gesagt. Ich würde sagen, wir regieren erst 3 Jahre. Das ist ja eine wirklich sehr verkürzte Legislatur gewesen. Aber wenn man die Bilanz dieser 3 Jahre ziehen will, dann muss man sich, glaube ich, zurückerinnern, wie es gewesen ist. Wir haben ja diese Wiederholungswahl gehabt, weil noch nicht mal Wahlen vernünftig organisiert werden konnten in Berlin. Wir mussten die Wahlen zum Berliner Abgeordneten, auch die Bundestagswahlen in Berlin wiederholen, weil Rot-Rot-Grün es nicht hingekriegt hat, vernünftige Wahlen zu organisieren. Wir hatten schwerste Krawalle, schwerste Ausschreitungen an Silvester. Wir hatten mit Gewalt unheimliche Probleme. Und wir haben eine dysfunktionale Verwaltung in Berlin gehabt. Termine beim Bürgeramt haben ewig gedauert. Man hat keine bekommen. Berlin war da quasi ein Failed State. Und all diese Punkte haben wir in den 3 Jahren in den Griff bekommen. Ich fange an mit der Verwaltungsreform. Heute kriegt man einen Termin beim Bürgeramt oft noch am gleichen Tag, spätestens am nächsten. Das ist ein totaler Paradigmenwechsel. Das ist etwas, was die CDU hinbekommen hat. Kai Wegner, der regierende Bürgermeister, ist sehr davor gewarnt worden, dieses Thema zur Chefsache zu machen, weil alle gesagt haben, das ist gefährlich für die nächste Wahl, weil man in Berlin damit nur scheitern kann. Die CDU hat es hingekriegt und da wollen wir weitermachen. Denn wir sind da noch nicht am Ende. Die Zuständigkeiten müssen noch bis in die letzte Ästelung verteilt werden, Verwaltungsprozesse verschlankt werden, digitalisiert werden. Also da ist noch viel Potenzial zu heben. Aber das ist etwas, was wir hingekriegt haben. Ich könnte jetzt nahtlos weitermachen mit dem strengsten Polizeigesetz Berlins. Wir haben das Polizeigesetz sozusagen novelliert, haben jetzt die Polizei endlich in die Lage versetzt mit modernsten Einsatzmethoden, Videoüberwachung, Datenanalyse, künstliche Intelligenz kommen mit zum Einsatz. Also haben wirklich der Polizei, unsere Sicherheitsbehörden, die uns den Rücken frei halten, da gutes Handwerkszeug mit an die Hand gegeben. Und auch das ist natürlich etwas, was wir gerne weiter angehen würden, dass Berlin eine sichere Stadt wird, eine sichere Weltmetropole, in der man gut leben kann.
Wir haben gerade berechtigterweise gesagt, es war eine verkürzte Legislaturperiode, es waren nur 3 Jahre. Natürlich bewerben Sie sich jetzt auf eine volle Legislaturperiode. Und wenn wir uns in 5 Jahren dann nochmal sprechen, dann werden Sie mir dann vielleicht sagen, dass Sie dann doch aufgrund der erweiterten Zeit dann doch noch mehr hinbekommen haben. Ich möchte trotzdem nochmal kurz auf 2 Sachen eingehen, die Sie gesagt haben. Zum einen das Thema funktionierende Stadt. Das stimmt, es war mutig, in den 2023er Wahlkampf damit zu gehen, mit diesem Claim, eine Stadt, die funktioniert, oder für ein Berlin, das funktioniert, weil das natürlich das Lebensgefühl, was die Menschen zu dem Zeitpunkt hatten, sehr stark angesprochen hat. Jetzt könnte Berlin natürlich trotzdem noch besser funktionieren, als die es in den letzten 3 Jahren geschafft haben. Schneller, digitaler, effizienter. Was würde ein von Stefan Ebers geführter Senat denn konkret bewerkstelligen, um in den nächsten 5 Jahren die Verwaltung in Berlin noch besser zu machen?
Genau, ich greife das auf, was Sie gesagt haben. Unser Claim ist, Berlin wird. Unser Claim ist nicht, Berlin ist schon perfekt oder wir sind da, wo wir hinwollen. Und im Bereich der Verwaltungsreform ist es so, dass wir endlich Zuständigkeiten vernünftig geordnet haben und die Bürgerämter leistungsfähiger gemacht haben und jetzt eben diese Terminsituation eine andere ist. Aber es gibt ganz viele Verwaltungsleistungen, die aus unserer Sicht effizienter, digitaler und noch schneller gehen können, optimalerweise auch ohne einen physischen Kontakt mit dem Bürgeramt, rein digital. Da würden wir gerne weitermachen. Da haben wir viele Ideen, was da geht. Da ist auch technisch viel möglich. Das ist auch aus meiner Sicht keine Sache, über die es politischen Streit geben sollte, sondern wo man mit pragmatischen Lösungen vorankommt. Ich will vielleicht noch eine Facette hinzufügen. Die funktionierende Stadt, wo Berlin nicht funktioniert und wo wir Probleme haben und wo Bürgerinnen und Bürger vielfach auf uns zukommen, ist das Thema Sauberkeit. Man hat den Eindruck, Berlin verwahrlost. Auch da wollen wir reingehen. Da haben wir schon Dinge gemacht. Wir haben die Bußgelder für das Verschmutzen unserer Stadt drastisch erhöht, haben auch dadurch, dass die Bußgelder von den Bezirken vereinnahmt werden, Anreize geschaffen, dass die Bezirke das auch strenger kontrollieren. Wir können uns da mehr vorstellen, auch unterschiedliche Modelle, wie man zu deutlich mehr Leuten kommt, die das am Ende kontrollieren. Stefan Evers hat dazu ein Papier vorgestellt. Also auch das ist ein Thema, was wichtig ist für uns, weil Berlin eben noch nicht überall so funktioniert, wie wir uns das wünschen.
Ein anderes Thema, das ich gerne direkt aufgreifen würde, ist das Thema innere Sicherheit, dass alle Berlinerinnen und Berliner sich in ihrer Stadt nicht nur wohlfühlen, weil weniger Müll auf den Straßen liegt, sondern auch sicher fühlen, weil sie ein Gefühl haben oder weil sie das Gefühl haben, dass sich darum gekümmert wird. Sie plakatieren, ich habe jetzt mal zwei Plakate rausgegriffen, kriminelle Clans enteignen und sie plakatieren Freiheit statt Islamismus. Das geht ja beides auch sehr stark in eine Richtung, wo sie dann, was innere Sicherheit angeht, das größte Gefährderpotenzial sehen. Wenn das so einfach wäre, wie es auf den Plakaten steht, warum haben wir dann diese Probleme heute überhaupt noch? Oder warum sollte es dann ausgerechnet unter einem von Stefan Evers geführten Senat besser werden als aktuell? Also die CDU regiert ja schon.
Genau, wir regieren jetzt seit 3 Jahren und wir haben Ansätze, die in diese Richtung gehen, schon etablieren können. Und wir wollen da weitermachen. Wir haben endlich uns getraut, auch an das Vermögen von Clanstrukturen, haben Immobilien enteignet, 77 Stück, die aus illegalen Tätigkeiten finanziert wurden. Das ist etwas, wo wir weitermachen wollen. Wir wollen endlich sozusagen nicht nur körperliche, physische Gewalt bekämpfen, sondern auch das Vermögen der kriminellen Clans einkassieren. Und dafür ist es wichtig, dass eben auch unterschiedliche Behörden, und da hat die Justizsenatorin Frau Dr. Pilo-Badenberg viel erreicht, besser miteinander verzahnt sind, voneinander wissen, Finanzamt, Ordnungsamt, Polizeibehörden, Zoll, Staatsanwaltschaft, dass das gut ineinander greift, um eben da auch erfolgreich gegen vorgehen zu können. Und Sie sprechen das Thema Islamismus an. Wir müssen ohne Schaum vorm Mund und ohne den Fehler zu machen, in eine Debatte zu kommen, haben wir irgendwie ein Problem mit Muslimen. Das haben wir überhaupt nicht. Wir wollen wieder stärkste Kraft bei den Musliminnen und Muslimen werden. 2023 ist uns das gelungen. Da haben 27,2% der Musliminnen und Muslime in Berlin CDU gewählt. Das wollen wir wieder erreichen. Aber wir wollen klar gegen Extremismus vorgehen, von links und rechts, aber eben auch religiös motivierten Extremismus. Und dazu gehört der Islamismus. Wir haben über 250 Gefährder in Berlin, die beobachtet werden müssen von der Polizei. Mir hat mal ein Polizeibeamter gesagt, das braucht ungefähr 60 Vollzeitkräfte, um so einen Gefährder wie den Abdul B., der den Anschlag auf CSD verursacht hat, zu überwachen. Und da stellen wir mit dem neuen Polizeigesetz eben technische Möglichkeiten der Polizei zur Seite, dass sich die Anzahl der Polizeibeamten, die solche Tätigkeiten ausüben müssen, reduziert, um dann eben auch eine lückenlose Überwachung gewährleisten zu können, die optimal aufgestellt ist und Anschläge verhindert.
Das Thema Sicherheit spielt ja zunehmend auch eine Rolle auf den Schulhöfen. Auch dort ist Gewaltthema, Radikalisierung, Thema digitales Mobbing. Hat die CDU dieses Thema auf dem Schirm und hat die CDU auch Rezepte, um tatsächlich auch schon so früh anzusetzen?
Es ist erstmalig unter der CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch eine Gewaltstudie in Auftrag gegeben worden, wo wir dieses Problem mal dezidiert beleuchten, um dann mit entsprechenden Lösungen darauf zu reagieren. In der Tat, gute Bildung, spreche ein weiteres Plakat an, Goethes Faust statt linker Haken. Gute Bildung kann nur da stattfinden, wo man keine Sorge vor psychischer oder physischer Gewalt haben muss. Und das ist ein Problem an Berlins Schulen. Deswegen bin ich der Bildungssenatorin dankbar, dass sie dazu eine umfassende Studie in Auftrag gegeben hat, die mit bedrückenden Ergebnissen eben bestimmte Zustände schildert und auch jetzt ein Maßnahmenpaket vorgelegt hat, wie sie dagegen vorgehen will. Das ist, wie sich's für die CDU gehört, eine Mischung aus Fördern und Fordern und auch klare Kante gegen Gewalttäter. Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn wir das umsetzen können.
Dann bleiben wir mal beim Thema Bildung. Wenn man sich die Zahlen beispielsweise aus den Grundschulen anschaut, dann ist das ja schon eigentlich fast katastrophal. Also jeder zweite Berliner Grundschüler kann nicht ausreichend lesen und schreiben in dem Maße, wie es altersgerecht wäre. Da läuft ja irgendwas im Berliner Schulsystem, im Berliner Bildungssystem grundsätzlich falsch. Können Sie beziffern, was das ist?
Ja, es war auch da aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir die Vorschule wieder eingeführt haben. Das heißt, in Berlin modern Kita-Chancenjahr. Aber es ist extrem wichtig, dass wir mit gleichen sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in sozusagen Bildung starten. Und wenn wir feststellen, und das war in Berlin lange so, dass das Niveau so unterschiedlich ist, dass ein guter Unterricht, eine gute Wissensvermittlung nicht möglich ist, dann müssen wir etwas vorschalten und müssen eben dafür Sorge tragen, dass bevor es losgeht mit der eigentlichen Bildung, erstmal alle auf gleichem Niveau Deutsch sprechen können.
Müssen da auch die Elternhäuser stärker in die Pflicht genommen werden? Ich meine, es ist ja jetzt kein Problem bei Kindern aus dem Bildungsbürgertum, sondern es geht ja wirklich dezidiert um Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Muss man da vielleicht diese Haushalte auch ein bisschen stärker an die Hand nehmen und ein bisschen mehr Hilfsmittel auch zur Verfügung stellen, dass sie ihre Kinder optimal auch frühkindlich schon bilden können oder ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich eben bilden können und dann mit den besten Startvoraussetzungen auch in die Schule starten können?
Klar, spielen die Elternhäuser da eine Rolle. Auf der anderen Seite müssen wir in einer Stadt wie Berlin eben anerkennen, dass nicht alle Elternhäuser, aus welchen Gründen auch immer, diese Aufgabe in Gänze leisten können. Und deswegen muss der Staat Angebote vorhalten und Programme schaffen und dann gegebenenfalls die Elternhäuser zwingen, dass ihre Kinder daran auch teilnehmen können, dass alle die Chance haben, einen guten Bildungsstart zu haben, um dann eben auch erfolgreich zu sein.
Die Bildung von heute ist ja das Wirtschaftswachstum von morgen. Das sind ja die nachwachsenden Fachkräfte, die wir jetzt schon ausbilden. Müssen wir, wenn man das systemisch denkt, Bildung nicht auch wieder stärker als eine Zukunftsinvestition wahrnehmen, als eine Investition auch in den Standort Berlin und entsprechend auch deutlich mehr Geld noch in das System jetzt investieren?
Absolut. Also nicht alle Probleme löst man mit Geld, aber es ist absolut richtig. Wir können bei der Bildung nicht sparen. Berlin hat eine sehr angespannte Haushaltslage. Wir werden in der nächsten Legislatur sehr harte Priorisierungsentscheidungen treffen müssen, weil wir uns nicht mehr alles werden leisten können. Aber klar ist, dass wir in Bildung investieren müssen, da nicht sparen dürfen. Was für uns als CDU da nicht zwingend dazu gehört, ist die Frage kostenloses Schulessen für alle. Natürlich mit knurrendem Magen lernt es sich nicht gut, aber ich glaube, das kann man auch ein bisschen gerechter verteilen, dass diejenigen Elternhäuser, die sich da was leisten können, dann vielleicht auf dieses kostenlose Schulessen für ihre Kinder verzichten müssen. Aber an der Bildung selbst, an ausreichend Lehrkräften, auch an Personal für die Gewährleistung von Inklusion und eines guten Schulbetriebs, auch für ausreichende Schulbauten, Schulbauoffensive ist viel passiert. Daran darf nicht gespart werden und das wird die CDU auch weiter stark machen.
Dann gehen wir mal zum Thema Wirtschaft über. Berlin ist ja jetzt schon verglichen mit anderen Bundesländern und auch dem Bund eigentlich die Wachstumslokomotive in Deutschland mit dem höchsten Wirtschaftswachstum. Aber ich gehe mal davon aus, das reicht Ihnen noch nicht.
So ist es. Es kann immer mehr sein. Aber Sie haben es zu Recht angesprochen, Berlin ist im Bundesvergleich wirtschaftlich in einer ganz guten Verfassung. Trotzdem reicht es nicht. Und wir müssen insbesondere gucken, dass wir in Berlin auch die Wertschöpfungsketten zwischen Wissenschaft, Forschung und Produktion vernünftig heben. Wir bilden hier hochqualifizierte Leute aus und ich würde mich freuen, die CDU würde mich freuen, wenn dann hier auch Arbeitsplätze für diese hoch ausgebildeten Leute entstehen, dass sie in Berlin auch arbeiten, produzieren können und Wertschöpfung auch in Berlin stattfindet.
Große Herausforderung ist ja, Berlin noch stärker zu einem Wirtschafts- und auch Innovationsstandort zu machen, Berlin auch attraktiv zu machen für Investitionen, vielleicht auch aus dem Ausland. Wenn Sie jetzt mal überlegen, welche Zukunftsbranchen Berlin in den nächsten Jahren wirtschaftlich nach vorne bringen könnten und wie die Politik da auch fördern könnte oder ermöglichen könnte, dass diese Branchen wachsen können, was fällt Ihnen da ein?
Da fallen mir viele Dinge ein. Ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Wahlkampf war ich bei einem Campus in Marzahn. Die machen viel mit Lasertechnik, wo die Schweißnahtführung über Lasererkennung läuft und bin kein Techniker. Aber da waren sehr spannende Sachen mit dabei. Dann haben wir das Fraunhofer Institut, was viel auch an direkter Produktion forscht. Das Institut, was sich mit Produktionsabläufen befasst, ist jetzt, ich glaube, 50 Jahre alt geworden. Also ich sehe Berlin als ein Technologiestandort in der Tat, wo hochtechnologisch auf einem hohen Niveau tolle Qualität auch produziert werden kann, hergestellt werden kann, in Serie gehen kann. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir da was hinkriegen. Und verschließen wir die Augen nicht vor einer Realität. Leider spielt ja das Thema Aufrüstung eine Rolle global, auch für Deutschland. Die Bundesregierung nimmt viele Milliarden in die Hand, um Deutschland für den Verteidigungsfall entsprechend vorzubereiten. Und auch da kann ich mir gut vorstellen, dass in Berlin Unternehmen der Verteidigungsindustrie einen Platz kriegen und auch hier gute und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen.
Natürlich dann auch mal mit dem Ziel, aus der Spitzenforschung dann auch den nächsten Schritt der Ausgründung zu schaffen und dann auch in den Wertschöpfungskreislauf zu gehen mit den Forschungsgrundlagen, die wir in Berlin durchaus auch legen können. Kommen wir mal zum wahrscheinlich heißesten Thema des Wahlkampfs, dem Thema Mieten und Wohnen. Wir haben gerade schon kurz über die Linken gesprochen. Was die Linken wollen, das wissen wir. Die Enteignung großer privater Wohnungskonzerne. Jetzt können Sie dagegenhalten. Was sind denn die CDU-Rezepte gegen den Wohnraummangel und den damit verbundenen steigenden Mieten in der Stadt?
Ich glaube, dass diese ganze Enteignungsdebatte schon jetzt Berlin schweren Schaden zugefügt hat. Sie haben gesprochen von ausländischen Investoren, die überlegen sich dreimal, ob sie nach Berlin kommen, hier tolle Unternehmen ansiedeln, hier Zweigstellen aufmachen, wenn sie dann von Ideen wie Enteignung hören. Und diese Abschreckungswirkung ist heute schon, glaube ich, ein großes Problem. Aber kommen wir zurück zur Wohnungsdebatte und zum Wohnungs- und Mietenproblem. Dass das ein Problem ist, erkennen alle an. Ich glaube, darüber gibt es auch keinen Streit. Hat übrigens viele Auswirkungen. Auch Fachkräfte kommen nicht nach Berlin, wenn sie hier keine Wohnung finden. Insofern müssen wir da was machen. Warum hilft die Enteignung nicht? Die Wohnungen, die enteignet würden, sind Wohnungen, in der die Miete im Schnitt zwischen 7 und 8 Euro liegt. Also das sind nicht die großen Preistreiber am Markt. Und diejenigen, die in einer solchen Wohnung wohnen, sind auch über die geltenden Mietenregulierungen, wo übrigens auch die CDU viel getan hat im Senat mit den Clearingstellen in den Bezirken, wo ich jetzt nicht mehr zum Anwalt gehen muss, sondern auch beim Bezirksamt kontrollieren lassen kann, ob meine Miete, ob die Mieterhöhung, ob das alles in Ordnung ist, die Betriebskostenabrechnung. Also ich glaube, da müssen wir nicht nachsteuern, sondern wir müssen alles dafür tun, dass wir neue Wohnungen bauen. Denn es ist ein Problem von Angebot und Nachfrage. Und da spielt es eine große Rolle, dass wir Private wieder gewinnen, hier in Berlin zu bauen. Aber da wir so einen großen Wohnungsmangel haben, muss sicherlich der Staat auch was tun. Und da geht es dann über Baulandmobilisierung. Wo kann gebaut werden? Die CDU Berlin schlägt vor, den Rand des Tempelhofer Feldes zu bebauen. Da könnten viele tausend Wohnungen entstehen. Ich meine, 50.000 ist eine Zahl, die am Rand entstehen können, ohne dass wir das Feld in seiner Qualität verlieren. Wir müssen nachverdichten, wir müssen schneller werden in den Genehmigungen, wir müssen die Bauordnung entschlacken. Wir haben viel gemacht mit dem auch gesetzlichen Erleichterungen auf Landes- und Bundesebene. Und wir müssen gucken, ob wir Genossenschaften gegebenenfalls auch stärken über Bürgschaften, Kredite, dass auch die leichter bauen können. Und der Staat muss überall da einsteigen, wo es sich für Private nicht lohnt oder nicht schlicht nicht finanzierbar ist, sozialen Wohnungsbau zu machen. Und da kann ich mir gute Kooperationen aus Privaten und dem Staat vorstellen, dass wir zu mehr Wohnungsbau und dann auch zu mehr Wohnungen kommen.
Das heißt, Sie betonen sehr stark die Angebotsseite. Wir müssen einfach das Angebot so ausweiten oder in einem Maße ausweiten, dass der Preis, dass die Mietpreise automatisch sinken. Es gibt ja auch andere Instrumente wie den zwischen dann gescheiterten Berliner Mietendeckel oder die Mietpreisbremse, die verlängert werden soll. Wie steht denn die CDU zu solchen Markteingriffen und zu solchen regulatorischen Instrumenten?
Also die Mietpreisbremse wollen wir nicht aufheben, die wollen wir nicht antasten. Von dem Mietendeckel halten wir gar nichts. Der hat Berlin auch schwer geschadet. Der hat insbesondere die Angebotsseite komplett zerstört. Zur Zeit des Mietendeckels gab es in Berlin quasi keinerlei Wohnungsangebot. Und ich glaube, dass wir, was die Regulierung von Vermietung angeht, schon wirklich die Schraube sehr, sehr weit angezogen haben. Es gibt bestimmte Detailfragen, die man sich angucken muss, wo man sicherlich auch schärfer werden kann. Das ist die ganze Frage von Ferienimmobilien, von möbliertem Vermieten, diesen Kurzzeitgeschichten. Da ist es sicherlich so, dass man da Ausuferungen zurückdrängen muss. Das brauchen wir nicht in der Anzahl, in der es in Berlin gerade ist. Aber grundsätzlich ist die Position der Union, dass wir im Regulierungsbereich eigentlich die Schraube fast überdreht haben. Und jetzt eher wieder dazu kommen müssen, dass wir Wohnungsbau anreizen. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir führen sollten und nicht weiter Regulierungen vorschlagen, die am Ende nichts bringen. Und ich will noch einen Satz zur Enteignung sagen, zur Vergesellschaftung, wie die Linke es romantisch nennt. Es ist ja ein enormes Kostenrisiko damit verbunden, bis zu 40 Milliarden. Gibt es Schätzungen, und selbst wenn man annimmt, was ich für hochgradig verfassungswidrig halte, dass man diese ganzen Immobilien für einen symbolischen Euro bekommen könnte, muss ja der Unterhalt und all dieses bezahlt werden. Und auch da wird man irgendwann in die Mechanismen des Marktes kommen. Und ich kann es mit meinem Gerechtigkeitsgefühl auch kaum vereinbaren, dass dann ein kleiner, verhältnismäßig kleiner Teil, 200.000, 300.000 Wohnungen in Berlin, wären davon betroffen, zu einer sehr, sehr günstigen, staatlich subventionierten, über Steuern subventionierten Miete kommen, während alle anderen in Wohnungen leben, die nicht von diesen Vorzügen profitieren können. Und mein subjektives Gefühl, ich habe da keine Studienlage zu, könnte man wahrscheinlich auch so untermauern, ist, die extremen Fälle von Mietwucher und irgendwie Vermietung zu 34 Euro, die haben wir eher bei kleinen Privatvermietern, die übrigens die große Mehrzahl sind, die versuchen eben eine zu teuer eingekaufte Immobilie dann zu optimieren, als bei den großen Wohnungskonzernen, die wir ja über ganz andere Wege auch zur Einhaltung der Gesetze kriegen und auch kriegen müssen.
Berlin ist eine Mieterstadt. Nur 15% der Berlinerinnen und Berliner leben im Eigenheim. Müsste es nicht eigentlich der Anspruch einer Partei wie der CDU sein, den Menschen den Aufbau von Eigentum stärker zu ermöglichen und die Quote, die Eigenheimquote in Berlin sukzessive zu erhöhen?
Absolut. Ich kann mir da vieles vorstellen, auch die CDU. Beispielsweise, dass für Familien die erste selbstgenutzte Immobilie, die selbstbezogen wird, grunderwerbssteuerfrei oder zumindest mit einem reduzierten Grunderwerbsteuersatz erworben werden kann. Das würde es vielen Leuten ermöglichen, sich eine Immobilie Kredit zu finanzieren, weil was wir oft als Problem haben, ist, dass der Eigenkapitalanteil, den Menschen mitbringen müssen, um eine Immobilie zu erwerben, wegen der Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, Notarkosten so groß ist, dass viele über diese Schwelle gar nicht rauskommen. Und wenn man die Grunderwerbsteuer ganz streichen oder zumindest deutlich reduzieren könnte, eben für diesen Fall der ersten selbstgenutzten Immobilie in einem bestimmten Korridor, würde das, glaube ich, schon sehr, sehr helfen. Und Eigentumsbildung ist etwas, was wir definitiv in den Blick nehmen sollten, weil das stabilisiert langfristig, ist auch Vorsorge fürs Alter, und wer im Eigentum wohnt, verbindet sich oft auch nochmal in ganz anderer Weise mit seinem Kiez.
Anfang des Jahres gab es den gescheiterten Versuch der Initiative Berlin autofrei, eine Volksabstimmung oder ein Volksentscheid über autofreie Innenstädte herbeizuführen. Obwohl es diesen Volksentscheid ja dann gar nicht gab, hat die CDU diese Chance genutzt, um trotzdem schon mal zu plakatieren und sich ganz klar als Partei der Autofahrer zu positionieren. Ist es nicht, wenn man jetzt die ganze Stadt im Blick hat, eine sehr einseitige Polarisierung? Oder anders gefragt, hat die CDU in dem gleichen Maße die ÖPNV-Nutzer und die Fahrradfahrer weniger im Blick?
Stefan Ebers sagt auf die Frage Auto oder Fahrrad immer ja, weil wir diskriminieren keinen Verkehrsmittel. Natürlich wollen auch wir als CDU, wollen übrigens auch viele CDU-Wähler, dass der Radverkehr ausgebaut wird, dass es einen guten Mix gibt aus Radverkehr, Fußverkehr, zu Fuß gehen, öffentlichen Nahverkehr und Automobil, dass das gut ineinander greift. Dazu gehört für uns im Übrigen auch, dass der Stadtrand besser angebunden wird, dass es einfach attraktiver wird, vom Auto auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Wir sind jetzt hier gerade in Berlin-Mitte. Nehmen wir diesen Podcast auf. Hier Auto zu fahren macht keinen Spaß. Es gibt viele gute Alternativen, aber dann muss es eben ineinander greifen, wenn man beispielsweise vom Stadtrand hier zum Job nach Mitte will. Und wir sind eher von unserer ganzen DNA eine Partei, die das mit Angeboten und Anreizen schaffen will und nicht mit Verboten.
Haben Sie gerade schon den Stadtrand angesprochen? Ich habe die gleiche Frage habe ich in der letzten Podcast-Folge auch den Grünen gestellt, aber mit umgedrehten Vorzeichen. Wenn man sich eine Wahlkarte anschaut, nehmen wir die von 2023, dann ist das Muster ja schon eine grüne Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Ringes. Jetzt ist Charlottenburg vielleicht die Ausnahme, aber ansonsten schon eher grüne Innenstadt und schwarze Außenbezirke. Und ich habe die grüne Landesvorsitzende Nina Stahl gefragt, was denn die Grünen im Angebot haben für die Außenbezirke. Bei Ihnen mache ich es jetzt umgedreht. Was hat denn die CDU im Angebot für die Innenstadt? Beispielsweise Prenzlauer Berg, Kreuzberg, auch Mitte, und diese Bezirke, die man jetzt eher nicht als CDU-Bezirke auf dem Schirm hat?
Also wir haben für diese Bezirke im Angebot, was wir auch für die Außenbezirke im Angebot haben, weil wir das gar nicht so getrennt denken. Ich glaube, dass das Thema Sicherheit, dass das Thema Sauberkeit, dass das Thema Vorgehen gegen Verwahrlosung insbesondere eines ist, was ein Thema ist für die Innenstadtbezirke. Je weiter man nach innen kommt, desto mehr hat man natürlich alles Mögliche an Belastung, auch was Schmutz, Kriminalität und dergleichen angeht. Und ich glaube, da hat die CDU vernünftige und gute Antworten. Und wir wollen Berlin insgesamt zu einer Stadt machen, die gut funktioniert. Das Thema Wirtschaft spielt eine große Rolle, auch gerade für die Innenstadtbezirke. Guter Tourismus. Wir sind nach wie vor nicht bei den Zahlen, die wir vor Corona hatten. Wir sind immer noch hinterher. Berlin ist nach wie vor über den BER nicht in ausreichender Qualität an die Welt angebunden. Darunter leiden viele Gastronomiebetriebe, die gerade in der Innenstadt sind. Darunter leidet die Hotellerie. Das sind alles Dinge, die wir stärken wollen, indem wir eben da auch Angebote schaffen. Und das ist ein Angebot, was wir allen Berlinern machen, aber, glaube ich, etwas ist, was auch der Innenstadt besonders nutzen könnte.
Jetzt müssen wir die Wahl natürlich noch abwarten, aber es sieht ja schon, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Umfragen das ganze Jahr über anschaut, danach aus, dass der schwarz-rote Senat abgewählt werden könnte und dass es nach der Wahl wieder ein Dreierbündnis braucht, um die Stadt zu regieren. Und dieses Dreierbündnis könnte entweder lauten schwarz-rot-grün, dann mutmaßlich unter einem Bürgermeister Stefan Evers, oder rot-rot-grün, sehr wahrscheinlich unter einer Bürgermeisterin Elif Eralp. Wie möchten Sie denn SPD und Grüne davon überzeugen, dass ein Senat mit der CDU geführt unter Stefan Evers besser für die Stadt ist als ein rot-rot-grünes Linksbündnis?
Bis zum 20. September kämpfen wir jetzt erstmal dafür, dass die CDU möglichst stark wird, dass dieser Wählerauftrag an Stefan Evers, eine Regierung zu bilden, auch klar wird. Das wäre auch ein starkes Argument. Also insofern bitte ich alle, die nicht wollen, dass Elif Eralp hier regierende Bürgermeisterin wird, CDU zu wählen, weil nur das garantiert, dass der Senat weiter aus der politischen Mitte gestalten kann. Die Konstellation in einem Dreierbündnis ist natürlich immer schwieriger als in einem Zweierbündnis. Das liegt in der Natur der Sache. Aber ich glaube, dass aus einer Konstellation schwarz-grün-rot, so ist ja die Reihenfolge voraussichtlich, schon was entstehen kann, wo wir vielleicht auch bestimmte Gegensätze in der Stadt versöhnen und vereinen können. Ich glaube, dass wir mit den Grünen viele Themen hinkriegen können, was das Thema Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft angeht, was das Heben von solchen Potenzialen angeht, dass wir es vielleicht auch im Ring miteinander hinkriegen, gerade die unterschiedlichen Verkehrsmittel so miteinander zu verbinden, dass eben ein tolles Angebot entsteht und sich jeder hier so bewegen kann, wie er das möchte. Ich glaube, dass wir mit den Grünen auch eine Partei an Bord haben werden, die, was die schwierige Haushaltslage angeht, gemeinsam mit der Union, gemeinsam mit Stefan Evers, der sich als Finanzsenator sehr gut auskennt, zu guten und kreativen Lösungen kommen wird, wie wir mit knapper werdenden Ressourcen gut umgehen können. Ich habe da auch im Hintergrund gute Gespräche mit mehreren Vertretern der Grünen und insofern bin ich da gar nicht so skeptisch. Und mit der SPD haben wir in der Vergangenheit bewiesen, dass wir auch gut zusammenarbeiten können, dass wir gute Kompromisse finden können. Und ich glaube, dass es gerade in einer Situation, wo wir an der linken und der rechten Seite sehr starke Extreme haben, mit dieser Senatsmannschaft der politischen Mitte was hinkriegen können. Und das ist das, was wir versuchen. Wichtig ist aber, man muss CDU wählen, damit das klappt.
Am 20. September sind Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Lukas Krieger möchte mit seiner CDU auf dem ersten Platz landen und mit Stefan Evers den regierenden Bürgermeister stellen. Lieber Herr Krieger, schön, dass Sie heute bei mir waren.
Vielen Dank.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.